Ja, liebe Brüder und Schwestern, das Thema heute Morgen lautet der Trostbrief in der Diplomatenpost. Der Trostbrief in der Diplomatenpost, Jeremia 29. Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich euch einen kleinen Film zeigen. Er führt uns in das Jahr 331 vor Christus in die Zeit Alexanders des Großen, der große Welteroberer. Und er erobert auch das frühere persische Reich, was davor das babylonische Reich war. Und er zieht ein in die große, mächtige Stadt Babylon. Die Stadt, die der König Nebukadnezar aufgebaut hat, in gewaltiger Prachtentfaltung und dessen Reste zum Teil im Berliner Pergamonmuseum zu sehen sind. Das berühmte Ischtar-Tor. Und wir schauen uns jetzt diesen Film an und wir müssen uns vorstellen, das ist die Zeit Alexanders. Da ist Babylon schon im Zerfall begriffen. 260 Jahre vorher ist die Zeit der Babylonier, Nebukadnezars. Und das ist die Zeit, als dieser Brief, von dem wir heute sprechen, in diese Stadt geschickt wurde. Und jetzt schauen wir uns den Film einmal kurz an, 2 Minuten. Im Jahr 597 vor Christus, also 260 Jahre vorher, da war die Stadt in voller Blüte. Da zogen Abertausende von Juden durch dieses Ischtar-Tor, durch diese Prozessionsstraße in die Stadt hinein. Sie hatten einen über 1000 Kilometer langen Gewalttodesfußmarsch hinter sich, den sie unter ganz elenden Bedingungen absolvieren mussten. Vorher waren sie aus Jerusalem, aus Juda weggerissen worden, deportiert worden von den Babyloniern, die das erste Mal eine erste große Wegführung oder Deportation der Juden aus Israel nach Babylon absolviert hatten. Jerusalem stand zu diesem Zeitpunkt noch. Das wird dann ja erst im Jahre 586 vor Christus zerstört, also rund 10 Jahre später. Und jetzt kommen diese völlig erschöpften, gedemütigten, aus ihrer Heimat herausgerissenen Juden unter dem Spott- und Jubelrufen, also ganz anders als eben Alexander der Große, müssen jetzt die Juden durch diese Prozessionsstraße als Demütigung hindurchziehen. Sie ziehen durch dieses große Ischtar-Tor und es wird ihnen deutlich gemacht, euer Gott hat verloren, unsere Götter haben gewonnen. Man muss bedenken, Ishtar war eine Gottheit, dieser große Zikkurat-Stufenturm ist dem Gott Marduk geweiht. In der Stadt waren 40 Tempelanlagen für verschiedenste Gottheiten, 100.000 Menschen lebten hier. 300 Meter lang war diese Prozessionsstraße, durch die die Juden hindurchziehen mussten. Und es war eine große, gewaltige Demütigung. Babylon war die Stadt des Feindes, Babylon war die Stadt der Götzen. Und auch wenn die Babylonier den Juden einige Freiheiten ließen, so war ihnen doch klar, in unsere Heimat kommen wir nicht zurück. Nach Jerusalem lässt man uns nicht mehr zurückgehen. Wir müssen den Babyloniern, unseren Todfeinden, dienen als Sklaven. Versklavt, entrechtet, verachtet, voller Trauer und Heimweh und Verzweiflung schufteten sie für das babylonische Weltreich und seine Macht. Im berühmten Gefangenenchor der Oper Nabucco von Verdi, da wird diese Sehnsucht der Juden zum Ausdruck gebracht. Brennende Fragen kann ich mir vorstellen in den Herzen der Juden dort in Babylon. Wie geht es weiter? Hat uns unser Gott verlassen? Ist denn dieser Gott machtlos? Warum haben die Götzen, diese Götter, diese Abgötter der Feinde gesiegt? Gibt es für uns noch eine Zukunft? Haben wir noch etwas, auf das wir hoffen können? Hat unser Leben Sinn und Perspektive? Lauter drückende, drängende Fragen, die die Juden damals beschäftigten. In dieser Situation, wir gehen jetzt wieder 1000 Kilometer weiter westlich nach Israel zurück, Jerusalem, und dort ist Jeremia und erhält einen Auftrag von Gott, schreibe einen Brief. Und das ist jetzt der Trostbrief, der dann in die Diplomatenpost geht. Es geht eine hochrangige Delegation von Jerusalem nach Babylon, wird abgesandt, und in dieser Post mit vielen anderen Briefen steckt dieser eine Brief Gottes an das exilierte Judenvolk in Babylon. Ich lese die ersten 4 Verse. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jekonja und die Königin Mutter mit den Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren, durch Elasa, den Sohn Schaffans, und Gemalja, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte zu Nebukadnezar, dem König von Babel. Mit diesem Brief, den Jeremia damals nach Babel senden musste, möchte ich euch heute eine vierfache Botschaft mit auf den Weg geben. Einmal, der Auftrag, den ihr bekommt mit diesem Brief, sei ein Friedensbringer. Dann die Warnung, folge nicht den falschen Propheten. Drittens, die Perspektive, lebe mit Zukunft und Hoffnung. Und viertens, das Angebot, suche, dann wirst du finden. Jetzt das Erste, dieser erste Auftrag, den wir uns von Gott heute sagen lassen wollen. Der Auftrag, sei ein Friedensbringer. Und dazu lesen wir die Verse 4 bis 7. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Der Brief, den Gott schreiben lässt, stellt erst einmal eine ganz wichtige Sache heraus. Nicht Nebukadnezar hat euch aus Jerusalem herausgerissen und in die Fremde deportiert. Er war nur ein Werkzeug. Ich, Gott, bin der Handelnde gewesen. Ihr seid nicht irgendein Spielball der Weltmächte, sondern ich, Gott, sitze im Regiment. Das war ja die große Verzweiflung der Juden, dass sie dachten, sie sind nur ein Spielball in der Hand Nebukadnezars. Und Gott sagt, ich habe euch wegführen lassen. Es ist mein Werk gewesen. Meine Strafe für euren Abfall von Gott. Das ist die richtige Deutung dieses Geschehens. Und das ist auch für uns als allererstes eine ganz wichtige Lektion. Alles, was in unserem Leben geschieht, sei es Gutes oder Böses, sei es Leichtes oder sei es Schweres. Nimm es aus Gottes Hand. Er sitzt im Regiment. Er lässt sich die Fäden der Weltgeschichte und deines persönlichen Lebens in keiner Weise aus der Hand nehmen. Darauf kannst du dich immer verlassen, was immer geschieht. Er sitzt im Regiment. Auch wenn alles äußerlich gesehen drunter und drüber geht, er regiert. Und niemand nimmt ihm das Regiment aus der Hand. Paul Gerhardt hat das in einem schönen Lied so zum Ausdruck gebracht. Befiehl du deine Wege. Da heißt es in einer der Strophen, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente oder irgendjemand anders, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Darauf kannst du dich verlassen. Gott sitzt im Regiment. Jetzt bekommen die Juden dort einen Auftrag. Ist ja ganz interessant. Sie sollen Häuser bauen, sie sollen Früchte ziehen, Äcker bebauen, sie sollen Familien gründen. In anderen Worten, diese Sklaverei ist auf einem Maß, das viel höher stehend ist, zivilisatorisch, als das, was wir in Deutschland den Juden angetan haben. Das muss man sich mal überlegen. Das waren damals auch die Todfeinde der Juden. Aber immerhin ließen sie Häuser bauen, Familien gründen, das war alles möglich. Sie mussten zwar trotzdem als Sklaven schuften, aber sie hatten ein gewisses Maß an Freiheit, was wir Deutschen den Juden nicht zugestanden haben, wie wir alle wissen. Das war der Auftrag. Der Auftrag ging aber tiefer und das ist jetzt revolutionär für die damalige Zeit. Sie haben den Auftrag, für die Stadt der Feinde zu beten. Suchet der Stadt Bestes und eigentlich heißt es hier dreimal hintereinander Shalom, Frieden. Suche den Frieden der Stadt, in die ich dich habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn diese Stadt Babylon Frieden hat, dann werdet auch ihr Frieden haben. Shalom ist der allumfassende Friede Gottes. Wenn die Dinge unter die Herrschaft Gottes getan sind, dann sind sie im Shalom. Dann ist alles wieder heil geworden. Und das ist ja das Endziel, das Gott mit uns hat und mit dieser Welt, dass er alles zum Shalom, zum Frieden führen wird. Und er hat diesen Shalom in Jesus Christus schon in dieser Welt anbrechen lassen. Bei aller Zerbrochenheit ist dieser Shalom in Jesus schon zu finden. Die Babylonier hatten den Nahen Osten mit grausamer Macht unterworfen. Sie waren wirklich die Todfeinde. Wenn man sich durchliest, wie Jerusalem später dann zerstört worden ist, mit welch einer Grausamkeit sie die Juden damals vernichtet haben, dort im Krieg, das ist schon unfassbar. Aber die Juden erhalten den Auftrag, für diese Feinde zu beten. Und das ist revolutionär. Betet für eure Feinde. Wir haben das später in der Bergpredigt bei Jesus, wo er sagt, liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Segnet sie im Namen des Herrn. Da ist eine Feindesliebe, die schon im Alten Testament aufleuchtet. Und das war sicherlich nicht einfach. Zu wissen, die Leute, die uns aus der Heimat herausgerissen haben, die unsere Angehörigen vielleicht im Krieg getötet haben, für die soll ich jetzt beten, für die soll ich einstehen, denen soll ich Gutes wünschen. Ah, da kann man sich vorstellen, wie das einem durch die Seele geht. Aber das ist der Auftrag, den sie haben. Und wenn sie das machen, wenn sie das umsetzen, dann wird sich der Shalom Gottes, der Friede Gottes ausbreiten in den Herzen der Juden und dann darüber hinaus auch in die Umwelt, in der sie leben. Und dann wird sich der Friede auch wieder zurückkehren zu den Juden. Und das ist für uns jetzt ein Auftrag für unsere Situation, für unsere Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Wo immer du Unfriede, wo immer du Streit, wo immer du Neid und Zorn, Missgunst und Egoismus und Feindschaft siehst, wie es sich ausbreitet, vielleicht aus dir heraus, vielleicht aus anderen heraus in deiner Umgebung. Wir müssen bedenken, es gibt einen mächtigen Feind, das ist der Teufel. Und der will unsere Beziehungen, der will unsere Ehen, der will unsere Familien, der will unsere Gemeinde, der will unsere Schulen und der will unsere Arbeitsplätze, der will überall Streit und Missgunst und Ärger aussehen, damit alles zerbricht. Das ist sein Ziel. So viel wie möglich kaputt machen. Und gegen den Teufel ist kein Kraut gewachsen. Da kommst du nicht gegen an. Aber wenn du dich an den Allerhöchsten wendest und wenn du ihn bittest, dass sein Shalom, Gottes Shalom, sich ausbreitet in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unseren Schulen, in unseren Arbeitsplätzen, in diesen ganzen Beziehungsgeflechten, in denen wir alle stehen und wo überall der Teufel versucht, kaputt zu machen, da bete Gottes Shalom hinein. Und das ist dein Auftrag für heute. Nimm das mit. Wende dich an den Allerhöchsten, dass durch Jesus Christus der Friede Gottes sich ausbreitet, überall in dieser Stadt, in unseren Beziehungen, in diesem Land. Das ist der Auftrag. Suche den Shalom der Stadt, in der du lebst, bete für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, wenn sie Frieden hat, dann wirst auch du Frieden haben. Wir finden das auch im Neuen Testament ganz ähnlich, diesen Auftrag. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich nun, schreibt Paulus dort, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit, also auch für Frau Merkel und das Kabinett und wer auch immer dazugehört, den Bürgermeister, wer immer das ist, welche Partei auch immer, wähle das Gebet, ja, bete zum Herrn auch für alle Obrigkeit in Stadt und Land, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Welche Erkenntnis? Denn es ist ein Gott und ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Das heißt, bete dafür, dass die Menschen Jesus Christus erkennen, denn da finden sie Frieden mit Gott. Und da breitet sich durch ihn dann der Frieden auch in unserer Gesellschaft aus, wenn die Menschen Jesus Christus erkennen. Deshalb auch bete für diese Evangelisation. Ja, damit betest du auch den Shalom Gottes herbei für unsere Stadt und unser Land. Also der erste Auftrag, den wir heute mitnehmen in die kommende Woche ist, sei ein Friedensbringer und bete für den Shalom Gottes. Das ist der Auftrag. Jetzt kommt als zweites eine Warnung. Die Warnung heißt, folge nicht den Lügenpropheten. Folge nicht den Lügenpropheten. Wir lesen ab Vers 8. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, also zurück nach Jerusalem. Es gab die wahren Propheten, das waren Jeremia und Hesekiel und Daniel, und es gab die falschen Propheten. Die falschen Propheten waren meistens ganz viele und die wahren Propheten waren meistens ganz wenige. Und die Botschaft der wahren Propheten war, ihr werdet 70 Jahre lang im Exil sein. 70 Jahre. Und die falschen Propheten sagten, nein, der Spuk ist bald vorbei, Nebukadnezar wird bald verlieren, seine Macht ist schon am Sinken, in 2 Jahren ist das hier vorbei. Dann kommt er hier wieder raus und könnt zurück nach Jerusalem. Das war die gute Nachricht der falschen Propheten. Wer hat wohl am Ende recht gehabt? Natürlich die wahren Propheten. 70 Jahre lang dauerte das Exil. Und das kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Das steht in jedem Geschichtsbuch, das steht bei Wikipedia, das kann man überall nachsehen. Für 70 Jahre lang waren sie im Exil. Nämlich erst im Jahr 539 vor Christus kommen die Perser unter der Führung von Kyros und erobern das babylonische Weltreich im Handstreich. Durch einen Trick erobern sie diese gewaltige Stadt, die wir da gesehen haben, und übernehmen die Macht und erlauben den Juden zurückzukehren in ihre Heimat. Baut euren Tempel wieder auf, baut eure Stadt wieder auf, ihr dürft zurück. Aber 70 Jahre lang mussten sie im Exil bleiben. Auch heute geht die Botschaft der falschen Propheten um. Oft sind es die vielen. Sie können auch fromme, heilige Gewänder tragen. Wir finden sie überall, in den Medien, in den Schulen, überall, in der ganzen Gesellschaft. Die Botschaft der Lügenpropheten heute heißt, es gibt keinen Gott, es gibt kein Weltgericht, es gibt keinen Teufel, es gibt weder Himmel noch Hölle. Die Welt, sagen sie, ist durch Zufall entstanden. Sie sagen, dass Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, dass das nur symbolisch zu verstehen sei. Sie sagen, dass Jesus nicht wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit in diese Weltgeschichte hinein. Sie sagen, dass man Wahrheit überhaupt gar nicht voll und ganz erkennen kann als objektive Wahrheit. Sie sagen, dass es Wahrheit gar nicht gibt. Sie sagen dir auch, dass es egal ist, was du glaubst. Folge irgendeiner Religion, es macht nichts. Hauptsache, du hast etwas, an dem du dich festhältst. Und sie sagen dir, dass dieses Buch ein Buch voller Mythen und voller Legenden ist. Das ist die Botschaft der falschen Propheten. Natürlich jetzt in diesem Fall nur zugespitzt und nicht alle sagen alles in diese Richtung, aber das sind die Botschaften, die wir überall hören. Man muss nur die Osterausgabe des Spiegels gelesen haben, da wird einem diese Botschaft um die Ohren geschlagen, ja, rechts und links. Oder schaut mal genau in eure Rallye-Bücher hinein. Ja, da müsst ihr nur mal genau lesen, zwischen den Zeilen, da werdet ihr es sehen, die Botschaft der Lügenpropheten. Und was sagt Jeremia jetzt? Er sagt, glaube ihnen nicht, lasst euch durch die falschen Propheten, die bei euch sind, durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Gott, so sagt Gott es hier, erfüllt sein Wort in Gericht und Gnade. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, das ist die Zeit des Gerichts, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. So hat Gott es auch getan und ausgeführt. Das heißt, er hält Gericht, aber er schenkt Gnade. Und die Propheten und Jesus sagen uns ganz deutlich, Gott wird diese Welt richten. Und deshalb möchte ich euch im Auftrag Gottes wirklich warnen und darauf vorbereiten. Seid euch bewusst, dass Gott Gericht halten wird, dass ein Weltgericht abgehalten wird und dass ihr euch vor dem Richterthron Gottes verantworten müsst und dass dieses Gericht auch ein hartes Gericht sein wird. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn. Die ganze Erde soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden, denn er wird ein schreckliches Ende machen mit allen, die auf der Erde wohnen. Zephania 1, Vers 18, Offenbarung 2, Vers 5. Römer 2, Vers 5. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und Jesus sagt über das kommende Weltgericht, in dem er als Richter sitzen wird, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Die Lügenpropheten werden dir sagen, dass es dieses Gericht nicht geben wird. Sie sagen dir, das Weltgericht ist abgeschafft. Und Gottes Wort, seine Propheten, sie sagen dir, verantworten wirst du dich vor dem Richterstuhl Gottes. Du musst dich mit deinem Leben verantworten vor dem heiligen Gott. Es ist nicht egal, was du tust und was du lässt. Du hast heute die Wahl zwischen Himmel und Hölle, zwischen Weltgericht und Freispruch, zwischen Leben und Tod. Das ist die Wahl, in die du von den Propheten Gottes gestellt wirst. Das ist also die Warnung, die wir hören: Folge nicht den Lügenpropheten. Jetzt kommt das Dritte, die Perspektive: Lebe mit Zukunft und Hoffnung. Das ist ein ganz wunderschöner Vers, jetzt in Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das ist der gnädige Gott, der sein gnädiges Wort an uns erfüllen will. Ja, er richtet mit aller Härte. Das haben die Juden erleben müssen. Aber jetzt kommt wieder sein Gnadenwort und will dich treffen und will dir Zukunft und Hoffnung geben, damit du nicht unter dem Leid und unter dem Druck der Sünde und des Weltgerichts zugrunde gehst. Schauen wir mal, was Gott jetzt mit Israel macht. Er führt sie tatsächlich zurück nach Jerusalem. Sie dürfen tatsächlich die Berge von Juda neu bepflanzen und bewohnen. Sie dürfen Jerusalem wieder aufbauen und den Tempel. Gott hat Zukunft und Hoffnung für sein Volk. Nicht Gedanken des Leides, sondern Zukunft und Hoffnung. Und jetzt überlegt mal, was ist mit dem babylonischen Weltreich? Wo ist das heute? Wisst ihr was von Babylon? Kennt ihr die babylonische Schrift? Geht mal ins Pergamonmuseum. Schaut euch mal die Keilschriftentafeln an. Ihr könnt sie nicht lesen. Das kann kaum ein Mensch auf dem Globus lesen. Diese Sprache kennt keiner mehr, die spricht keiner mehr. Die Götter der Babylonier, und das waren viele, ihre Tempel, es ist alles zusammengebrochen. Wenn du nach Babylon kommst, heute Sand und Lehmsteine, die da rumliegen. Es ist nichts mehr da. Und Israel? Israel ist da. Du kannst Hebräisch lernen. Du kannst nach Israel reisen, kannst dort Urlaub machen. Du kannst zum Jerusalemer Tempel laufen. Du kannst durch die Jerusalemer Altstadt gehen. Du siehst lauter Juden, sie sind alle noch da. Das riesige Weltreich in sich zusammengesunken. Und dieses kleine Israel, es lebt. Gott hat Zukunft und Hoffnung für sein Volk. Als Friedrich der Große mit seinem General Zieten zusammen war, da hat er den Zieten gefragt: Zieten, sagen Sie mal, haben Sie irgendeinen Beweis für die Existenz Gottes? Und General Zieten sagt: Eure Majestät, die Juden. Das war der Gottesbeweis für Zieten. Und wenn ihr euch mit der Geschichte Israels befasst, dann werdet ihr sehen, da sind Spuren Gottes zu finden. Aber jetzt will ich noch einmal auf diesen Vers zurückkommen. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich möchte mit dir zum Kreuz gehen. Schau auf den gekreuzigten Christus. Schau in sein blutendes Angesicht. Schau auf sein Leiden und Sterben und begreife, dass das für dich geschehen ist. Begreife, dass hier der Sohn Gottes für deine Sünde stirbt, dass er die Strafe auf sich nimmt, die du nie hättest tragen können. Hier geht einer in das Gericht Gottes, damit du nicht in das Gericht Gottes musst, sondern damit du Vergebung findest, damit du Liebe findest, damit du eine Beziehung zu Gott finden kannst. Deshalb hat Jesus das getan. Schau in dieses blutüberströmte Angesicht. Es ist für dich geschehen, damit du nicht ins Gericht musst, damit du nicht in die Hölle musst, sondern damit du in den Himmel kommen kannst, damit du auf ewig mit Gott zusammen sein kannst. Das ist sein Ziel. Deshalb ist Jesus an das Kreuz gegangen. Und hier siehst du die Gedanken Gottes. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe. Und jetzt nimm dich ganz persönlich, was ich für Gedanken über dich habe. Gott hat nicht Gedanken des Leides für dich, sondern er will dir Zukunft und Hoffnung geben. Und wo kannst du das strahlender erkennen, als wenn wir jetzt weitergehen vom Kreuz und wir gehen hin zu dem Grab? Der Stein ist weggerollt. Du guckst in das Grab rein, wie damals Johannes und Petrus, und das Grab ist leer. Er ist nicht da. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden, er lebt. Er ist wirklich, wir haben es eben gesungen in dem Lied, ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden. So habt ihr es so schön gespielt und gesungen mit uns. Es ist wirklich wahr, es ist keine Illusion, es ist keine gute Geschichte, um sich gegenseitig Hoffnung zu machen, sondern das ist Realität, er lebt. Und darauf kann man sein Leben gründen und darauf kann man auch Zukunft und Hoffnung haben, die weit über dieses Leben hinausgeht. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung durch den Graben des Todes hindurch. Es gibt eine andere Seite, es gibt eine Auferstehung von den Toten, es gibt ein ewiges Leben. Das ist Perspektive, das ist Zukunft, das ist Hoffnung. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ist das nicht herrlich? Gott gibt dir Zukunft und Hoffnung. Durch Jesus, mit Jesus. Und noch ein viertes. Das Angebot. Suche und du wirst finden. Das ist die wunderbare Zusage ganz am Ende unseres Abschnittes hier in Vers 12 und 13 bis 14. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich finde das so eine herrliche Zusage, dass Gott sagt, such mich und ich will mich von dir finden lassen. Wenn du dich auf die Suche machst nach diesem Gott, dann wirst du ihn finden in Jesus Christus. Egal, ob du schon ganz lange Christ bist. Egal, ob deine Gottesbeziehung im Moment stark oder schwach ist. Egal, ob du Gott vielleicht noch gar nicht kennst und bisher nicht glauben konntest. Gott lädt dich ein. Komm, such mich. Ich will mich von dir finden lassen. Und er lässt sich finden. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Heute gibt es einen Auftrag. Sei ein Friedensbringer. Es gibt eine Warnung. Folge nicht den Lügenpropheten. Es gibt eine Perspektive. Lebe mit Zukunft und Hoffnung. Und es gibt ein Angebot. Suche, dann wirst du finden. Amen.